Chance Digitalisierung für eine selbstbestimmte Zukunft. Unter diesem Motto findet vom 12. bis zum 16. Juni 2023 die erste ProRetina Digitalwoche statt. Erhaltet in den über 20 kostenlosen Online-Veranstaltungen einen umfassenden Überblick über digitale Themen und erfahrt, wie die Digitalisierung euch das Leben erleichtert. Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet ihr unter www.pro-retina.de/digitalwoche-2023. Seid dabei vom 12. bis zum 16. Juni bei der ersten ProRetina Digitalwoche. Wir freuen uns auf euch.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, Blind Verstehen ist heute das Thema, aber nicht nur Blind Verstehen, sondern auch Pflege Verstehen. Denn heute ist der Tag der Sehbehinderung und wie fast alle großen Verbände beschäftigen auch wir uns heute mit dem Tag blinde Menschen im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen. Und dieser Podcast zielt genau darauf ab, nicht nur blind verstehen, sondern auch Pflege verstehen. Und aus dem Grund habe ich mir drei Krankenpfleger eingeladen, die sich jetzt gerne einmal vorstellen. Das sind nämlich Christian 1, Christian 2 und Thomas. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, Iris.
Christian 1, magst du einmal kurz anfangen und dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Christian. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Arbeite dieses Jahr 40 Jahre in der Pflege. Ich bin unter anderem OP-Pfleger im Augen-OP gewesen in der Klinik, in der ich arbeite und freue mich auf die Teilnahme.
Christian 2, magst du weitermachen?
Ja, gerne. Ja, hallo. Mein Name ist auch Christian. Ich bin 52 und gelernter Krankenpfleger und unterwegs erblindet. Habe dann Physiotherapeut gelernt und habe aber noch viele Berührungspunkte zur Pflege, dazu vielleicht später. Und bin sehr gespannt und ich freue mich auch sehr auf die Diskussion heute.
Und last but not least, Thomas.
Ja, Thomas, wie gesagt, bin jetzt seit 30 Jahren in der Krankenpflege. Bin 53 Jahre alt, bin Stationsleitung und Intensivstation und bin mal gespannt, was wir heute zu hören bekommen und worüber wir diskutieren.
Sehr schön, vielen Dank, dass ihr euch vorgestellt habt. Und jetzt wundert ihr euch sicherlich, Christian 1, Christian 2, das haben wir vorher so abgesprochen, die beiden sind gut befreundet und handhaben das auch im privaten Bereich so. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir übernehmen das hier einfach für unsere Runde, damit da keine Verwechslung entstehen. Und damit ihr nicht denkt, dass wir hier nur Pflegepersonal haben, im Vorfeld habe ich und Studenten der Makromedia, herzlichen Dank an dieser Stelle für eure Unterstützung, mit drei Betroffenen gesprochen und ich möchte euch jetzt an dieser Stelle schon mal kleine Schnipsel einspielen, was Betroffene im Krankenhaus erlebt haben und wie sie es empfunden haben. Und das dient uns so ein bisschen als Gesprächsgrundlage. Vielleicht ist es an der Stelle noch wichtig zu sagen, dass ein Betroffener taubblind ist, aber noch einen kleinen Sehrest hat. Also nicht, dass ihr gleich verwundert seid über die Äußerung, die er tätigt. Also das ist vielleicht noch einmal wichtig, das im Hinterkopf zu haben, wenn man jetzt die Äußerungen hört.
Das Personal nimmt sich nicht die Zeit, weil sie die Zeit nicht haben. Sie sind alle bemüht, das zu machen. Als ich denen gesagt habe, ich lese ihnen von der Lippe ab. Ne? Das heißt, ich lese ihn vom Mund ab. Von da guckten die alle, wie komme ich an den ran, dass der mir auf den Mund gucken kann. Im nächsten Moment gehen sie ins Bad und reden da fleißig. Dann höre ich das Geräusch, dass da irgendjemand redet, aber ich stehe dann da und sage, ja gut, dass sie da was sagt. Ich kriege es nicht mit.
Ich kann ja bei meiner Krankheit, mit meiner Art der Augenkrankheit, kann ich Gesichter nicht gut erkennen. Und wenn die 3 Meter weg von mir sind oder jemand zur Tür reinkommt, weiß ich nicht, wer das ist. Und dann habe ich darum gebeten, dass man eben, wenn man zu mir reinkommt, wird ja kurz geklopft, aber dann steht schon derjenige mitten im Zimmer, mir zu sagen, ich bin und so weiter und möchte das und das tun. Und das war in der Eile und der Hetze, das Pflegepersonal hat ja unheimlich viel zu tun, war das nicht immer möglich. Also ich erlebe es im Ambulanten, also bei den Ärzten häufiger oder beim Röntgen oder bei MRTs, weil da muss es immer schnell, schnell gehen. Und ich brauche ja, wenn ich sowas, so einen Text mit der Lupe lese, mindestens fünfmal so lange wie ein normal Sehender. Und die Zeit ist nicht da. Und dann merke ich, entsteht eine Drucksituation, die für mich nicht angenehm ist.
So, jetzt haben wir schon die ersten Äußerungen von Betroffenen gehört. Und ja, man merkt, dass sich manche Betroffene vielleicht einen anderen Umgang mit ihnen wünschen und dass sie sich vielleicht auch einfach mehr Zeit wünschen vom Pflegepersonal. Christian, was meinst du, woran scheitert es, also Christian 2, woran scheitert es? Scheitert es wirklich an der Zeit oder scheitert es einfach manchmal daran, dass die Leute auch gehemmt sind, mit blinden und sehbehinderten Menschen umzugehen?
Also ich glaube schon, dass es nicht immer die Zeit ist. Es ist diese Hemmung. Wie gehe ich mit denen um? Dann will man auch schon mal schnell selber machen. Und dann wird das so ein Selbstläufer. Da kommen viele Dinge zusammen. Es ist Zeit, es ist die Unwissenheit, es ist einfach Berührungsängste, die mit reinspielen. Und das kenne ich auch selber noch aus meiner praktischen Zeit als Pfleger. Ich erfahre ja jetzt selber auch viele Dinge von Leuten, die mir helfen wollen, die echt nicht schön sind. Aber das wissen die Leute auch nicht besser und die tun das nach bestem Wissen und Gewissen und es ist aber total unangenehm und ich habe das zum Teil selber auch mit Blinden und Sehbehinderten gemacht und da muss man eigentlich schon anfangen und das ist auch so ein Grund, da es gibt bei der Protentina das Schulprojekt, da gehen Betroffene durch alle möglichen Schulen, Schulformen, unter anderem auch durch Pflegeschulen, was ich auch selber mache, in Pflegeschulen gehen und einfach mit den Pflegeschülern und Schülerinnen, ja, denen erzählen, wo liegen Probleme, wo treten Probleme auf. Viele Probleme sind auch auf andere Behinderungen zu übertragen. Also es geht nicht immer nur gezielt um sehbehindert und hier sind wir und man muss sich jetzt kümmern. Vieles ist übertragbar und ja, denn erarbeitet man das mit den Schülern und weist sie darauf hin und gibt Hilfestellung und lässt die auch fragen. Und die, ich persönlich finde auch immer, die sollen alles fragen dürfen und können. Und das sage ich denen auch. Und versuche denen auch so diese Angst zu nehmen, dass die aus sich rauskommen. Und in den meisten Fällen funktioniert das super. Ein großes Problem ist dabei, aber dann schon immer, die Schulen finden das ganz oft ganz toll. Und ja, das ist interessant und wollen sich dann melden und dann hört man nichts mehr. Die verstecken sich auch oft hinter diesem neuen Curriculum der neuen Pflegeausbildung. Und dieses neue Curriculum, dann muss man finden, wo man das einfasst, dieses Thema Sehbehinderung, weil das ja eher noch so ein Add-on ist, dass man das macht. Und ja, da müsste irgendwas getan werden, dass die viel freier auch in, also die Schulen da schon viel freier in ihrer Unterrichtsgestaltung sind und sie nicht so an dieses Curriculum, was neu erstellt wurde, gebunden sind. Und und dann verläuft das einfach so im Sande. Das ist einfach ein bisschen schade. Und da könnte man schon ansetzen und viel, viel mehr tun.
Ja, Thomas. Im Vorgespräch, also wir haben gerade kurz bevor wir angefangen haben mit der Aufzeichnung, haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja vielleicht auch ganz andere Wege gibt. Wir haben jetzt gesagt, so die Zeit und zu wenig Pflegepersonal. Und im Vorgespräch hast du was ganz Interessantes zu mir gesagt. Vielleicht magst du das noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, weil ich finde, das ist ganz, ganz elementar, was du da zu mir gesagt hast.
Ja, das bezieht sich auch ein bisschen auf die Zeit. Also ich halt auch nicht glaube, dass immer die Zeit das Problem ist, sondern so wie Christian sagt, eine Unerfahrenheit der Pflegekräfte mit gewissen Situationen umzugehen. Wenn ich überlege, ich bin 30 Jahre in der Pflege und wenn ich mir mal überlege, wie oft ich Kontakt mit Menschen mit Sehbehinderung hatte, kann ich die an einer Hand abzählen. Aber nichtsdestotrotz, die Probleme, die eben geäußert wurden, die kann man relativ in relativ kurzer Zeit klären. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme und habe eine geplante Operation, dann weiß ich das im Vorhinein und kann mich vielleicht vorher schon an das Krankenhaus, ich glaube, fast jedes Krankenhaus hat mittlerweile Ansprechpartner, Patienten-Service-Center, wo man die kontaktieren kann und darauf hinweisen, was man für eine Behinderung hat und dass man ein bisschen Sorge hat, dass man, dass ja vielleicht die Pflegekräfte oder auch die Ärzte da Probleme mit haben und ich dann vielleicht nicht so gut aufgehoben bin oder mich nicht so gut aufgehoben fühle, wie ich es gerne hätte. Und auch in den Bereichen selber, wenn ich jetzt auf einer Station bin, dann ist das in der Regel in 5 oder in 10 Minuten geklärt im Vorhinein, was ist mir wichtig, worauf sollten vielleicht die Pflegekräfte und Ärzte achten. Zum Beispiel, dass ich halt noch einen kleinen Blick habe, dafür müssen die Leute aber nahe kommen oder dass die Kommunikation halt so und so möglich ist, dass die Leute halt darauf achten, auch wenn man es dann zwischendurch wieder vergisst. Aber dann weiß ich als Pflegekraft, was ist dem Patienten wichtig in dem Fall und ja, wie kann ich ihm den Aufenthalt dann so barrierefrei wie möglich gestalten. Aber so die Zeit, es gibt auch sicher Stationen und Situationen, da ist nicht viel Zeit, aber das halte ich nicht für die Hauptproblematik, da eher die Unerfahrenheit. Und vielleicht noch dazu gesagt, die Schulen, ja, das neue Curriculum, da habe ich auch meine Probleme mit der, sind ganz viele Sachen, die da fehlen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mir vorstelle, dass in der Ausbildung 2, 4, von mir aus 6 Doppelstunden mal für Menschen oder dass man Menschen mit Behinderung einlädt, das ist ja nicht nur die Sehbehinderung, und dass die einfach mal ihre Erfahrungen vielleicht dann auch vortragen können und dann die angehenden Pflegekräfte irgendwann, wenn sie mal in der Situation sind, sich daran erinnern und dann auch einfacher damit umgehen können.
Ja, also ich kann da ganz, ganz viel unterstreichen. Also du hast ja gesagt, Berührungsängste. Und ich bin ja selber auch gelernte Krankenschwester, habe lange auf der Intensivstation gearbeitet. Und wie dir geht es mir auch. Also ich kann mich tatsächlich an einen blinden Menschen in meinem Berufsleben erinnern. Und ich weiß noch, ich habe mich nicht drum gerissen, ihn zu betreuen. Und weil ich einfach auch unsicher war. Ich habe gesagt so, ja Mensch, also wie soll ich denn das machen? Und der sieht das nicht. Und was darf ich denn? Und ja, wie gehe ich denn auf den zu und darf ich seine Hand nehmen, darf ich die führen? Und ne, so ist das übergriffig. Also da spielte bei mir, und da spiegele ich jetzt einfach mal das wieder, was du gerade gesagt hast, da spielte bei mir eine ganz, ganz, ganz große Unsicherheit mit. Ich habe mich aber damals, da war ich auch noch ein bisschen jünger, nicht unbedingt getraut, diesen Menschen jetzt zu fragen, hey, was brauchen sie eigentlich? Und da bin ich auch bei euch, dass man da echt schon in der Krankenpflegeschule anfangen muss und oder sollte, um den, ja, um unseren Kolleginnen und Kollegen einfach die Angst schon während der Ausbildung zu nehmen, ne, um sie auch zu ermutigen, Mensch, seid neugierig, die Leute, die beißen nicht. Und vielleicht passt dazu auch die Aussage, die ein Betroffener mir gegenüber getätigt hat, die spiele ich jetzt mal eben ein. Ich finde nämlich, dass die ganz, ganz toll verdeutlicht, dass wir eigentlich immer bereit sind, auf Fragen zu antworten.
Ich habe es schon ganz oft erlebt, dass dann halt auch mal Leute gesagt haben, ja Mensch, das ist ja echt interessant. Dürfte ich mal, also macht es mir was aus, wenn ich mal Ihnen ein paar Fragen stelle und so. Da bin ich dann absolut offen. Ich sage mir, wenn jemand etwas über mich wissen möchte, über das Thema Blindheit, Sehbehinderung, dann bin ich da absolut offen. Ich sage mir, dann ruhe ich her damit mit den Fragen. Und ich versuche das dann so gut es geht zu beantworten. Und ich denke, wenn man sich halt nur verschließt und sagt, ja nö, möchte ich jetzt nicht beantworten und so, das passt mir jetzt überhaupt nicht, dann ist auch das Miteinander umso schwieriger. Aber ich finde, wenn man halt miteinander redet, wenn man miteinander im Gespräch ist, ja, wenn halt auch mal ein Sehender wirklich sich dafür interessiert und dies und das mal wissen möchte, ich finde, dann hat er auch das Recht dazu. Ist zumindest meine Ansicht.
Wie seht ihr drei das denn? Erleichtert es denn dem Pflegepersonal die Arbeit, wenn sie merkt, dass jemand ganz offen ist? Also dass derjenige sagt so, hey, frag mich einfach alles.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Das ist nicht nur die, gilt ja nicht nur für beeinträchtigte Menschen, sondern das gilt im Prinzip für alle. Reden hilft. Und wenn ich Informationen über jemand habe und der mir sogar anbietet, dass ich die erfrage, dann sollte ich das tun. Aber das machen ja vielleicht auch nicht viele. Das kann ich nicht so beurteilen. Manche gehen offen damit um, manche sind da eher zurückhaltend. Aber ich wiederhole mich jetzt nochmal, in den Krankenpflegeschulen muss ich gerade in diesem Beruf die Leute, die Auszubildenden, darauf hinweisen, dass die ein bisschen mutiger sein sollen, auf die Leute zuzugehen und nach gewissen Dingen zu fragen. Weil das letztendlich, wenn wir wieder auf das Thema Zeit kommen, nachher viel, viel Zeit spart und mehr Möglichkeiten gibt, viel adäquater, schneller zu reagieren. Und damit sind ganz viele Probleme schon weg. Vorher mal 5 Minuten Zeit nehmen und auch wenn das Angebot nicht kommt, mal nach dem Angebot fragen. Und dann kommt es ja vielleicht auch. Man muss sich einfach nur trauen. Und das ist in dem Beruf halt sehr, sehr wichtig.
Christian Zweider, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Schulprojekt, ne? Also das Bekanntmachen der Augenerkrankungen, weil auch blind ist ja nicht gleich blind. Wir haben es vorhin schon mal gehört, dass der eine Betroffene gesagt hat, so ja Mensch, ich kann doch nur von den Lippen ablesen. Er redet von Taubblindheit. Und ich glaube, das ist aber auch gar nicht so vielen Schülerinnen und Schülern klar. Also ich gehe jetzt nochmal auf mich zurück. Wir hatten tolle Vorlesungen an, ich habe in Heidelberg damals gelernt, eine der größten Augenkliniken in Deutschland ist dort ansässig und wir hatten an dieser Augenklinik Vorlesungen und es hat mich persönlich eigentlich nicht interessiert, was die mir da erzählen, weil ich gar nicht gedacht habe, so dass ich jemals mit dem Thema Augenerkrankung in Berührung komme. Ich wollte auf einer inneren Station arbeiten und für mich war, ja, mir war nicht klar, dass ja jemand, ja, der vielleicht einen Herzinfarkt hat, auch mal zusätzlich blind sein könnte. Ne? Da war ich als Schülerin noch betriebsblind. Wie macht ihr das denn vom Schulprojekt, dass ihr das spannend macht für die Krankenpflegeschülerinnen und für die Gesundheits- und Krankenpflegeschülerinnen, so nennt man es, glaube ich, oder?
Auch nicht mehr. Pflegefachmann, Pflegefachfrau.
Ich finde es total dumm. Nein, doch, ich bin echt veraltet. Wie bringt ihr das denn oder wie macht ihr es denn, dass ihr das für die Pflegefachmänner und Fachfrauen interessant macht, das Thema?
Ja, also grundsätzlich kann das jeder Betroffene, jeder Teilnehmer des Schulprojektes für sich selber gestalten. Wir tauschen uns natürlich untereinander auch mal aus. Wie machst du das? Aber jeder ist da frei. Ich kann das von mir erzählen. Wie gesagt, ich mache ja auch bei dem Schulprojekt mit. Ich gehe hauptsächlich durch Pflegeschulen, weil das halt so mein Thema ist, aus der Pflege für die Pflege. Und ich versuche, die einfach frei mitzunehmen, das für die lebendig zu gestalten. Die kriegen sehr schnell mit, dass sie alles fragen sollen und dürfen. Und das tun sie auch. Ich erarbeite mit denen Dinge, die so in der Öffentlichkeit üblich sind, wie man einfach einen Blinden führt. Sie müssen sich gegenseitig führen, also die laufen mit dem Stock, die sind selber, machen die sich blind und laufen durch die Gegend und sollen auch wirklich so typische Dinge erfahren, wie man wird angefasst und mitgezogen. Und sowas. Und das sind so Dinge aus der Praxis für die Praxis. Ich glaube einfach, das bleibt dann auch hängen, weil diese unangenehmen Ereignisse, wenn man nichts sieht und mitgezogen wird oder man fremdbestimmt wird, das ist immer wieder so ein großes Thema, diese Fremdbestimmung, dann sensibilisiert die das. Und das sind so die Herangehensweise aller Teilnehmer im Schulprojekt, wobei das natürlich ein bisschen variiert. In der Grundschule kann man natürlich nicht so zu Werke gehen. Da sind die Themen etwas anders und alles ein bisschen kindgerechter. Und das ist so die Arbeit des Schulprojekts. Und wenn eine Schule das Angebot annimmt, dann sind die in der Regel auch sehr begeistert, finden das ganz toll. Aber Also, und ich kann, wie gesagt, nur von Pflegeschulen sprechen. Da habe ich die Erfahrung gemacht. Alles ganz toll, aber die wenigsten melden sich freiwillig wieder. Also man muss da anrufen und nochmal nachfragen, sich in Erinnerung bringen. Und ja, und von vielen hört man dann leider auch nichts mehr. Und das ist ein bisschen schade.
Was meinst du, woran das liegt? Also ist es wirklich tatsächlich so wie bei mir? Also ich habe ja damals auch gesagt, so ja, Mensch, also werde ich wahrscheinlich niemals Berührungspunkte mit haben. Und dass es jetzt so kommt, dass ich selber eine Augenerkrankung bekomme, da rechnet man ja nicht mit. Plötzlich ist es ein ganz wichtiges Thema, weil man selber davon betroffen ist. Was meinst du, woran es liegt, dass die sich nicht mehr melden?
Ich glaube, also die Berührungspunkte finde ich immer natürlich mit diesen wirklich Blinden, die sind nicht so groß, die Berührungspunkte. Aber die Makuladegeneration, das ist eine Volkskrankheit. Und die hat man ständig. Also stark sehbehinderte Patienten gibt es immer und überall. Und die Berührungspunkte, denke ich, sind doch schon größer. Aber die Schulen, die Lehrer, die Schulleitungen, die verstecken sich. Und das ist meine Erfahrung ganz oft hinter diesem neuen Curriculum. Sie wissen nicht, wo sie das unterbringen sollen. Sie müssen gucken, sie müssen das in einer AG besprechen. Und das ist ein bisschen schade, weil letztendlich kann man das in vielen Themen in der Pflege mit einbauen. Es muss nicht unbedingt, die versuchen das immer so speziell beim Thema Augenheilkunde einzubinden. Aber das ist ja nicht ein Thema unbedingt bei der Augenheilkunde. Es ist ja wirklich Pflege bei Immobilienpatienten und was man da sonst noch alles nehmen kann. Also ich glaube schon, dass die da freier wären, wenn sie einfach wollen würden. Weil es gibt auch Schulen, die melden sich ständig und da ist ein ständiger Kontakt auch. Und deswegen, ich glaube schon, dass das so eher so ein bisschen, ja, müssen wir noch extra einarbeiten, weil ich sagte ja schon, das ist so ein Add-on, das ist kein fester Punkt im Lehrplan. Mhm. Ja, das ist so ein Leckerli für die Schüler, womit man die vielleicht auch noch begeistern kann, die ein bisschen mitziehen kann. Ja, da muss man einfach irgendwie immer wieder an die Schule rantreten, weil ich glaube auch einfach tatsächlich, die sehen immer, und das ist das große Problem in der Gesellschaft, blind ist immer, man sieht nichts, Punkt. Es gibt, aber die Welt ist nicht schwarz und weiß. Ein Blinder kann auch noch einen kleinen Sehrest haben und das verstehen viele Leute nicht und dann verschwimmt es auch schon und ja, so viele Berührungspunkte mit Blinden haben wir ja nicht.
Christian, eins, jetzt haben wir die ganze Zeit von der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann geredet, aber es gibt ja nun auch schon viele, die fertig sind mit ihrer Ausbildung. Würdest du es als sinnvoll erachten, wenn man auch da nochmal in die innerbetrieblichen Fortbildungen gehen würde und da ein Angebot starten würde?
Ja, unbedingt. Im heutigen Pflegealltag in den Krankenhäusern ist es so, dass, wie Thomas das eben auch schon sagte, dass eben Patienten mit einer Sehbehinderung einen, Gott sei Dank, verschwindend geringen Anteil haben. Nichtsdestotrotz haben sie genauso einen Anspruch auf eine vollumfassende Versorgung. Und wir gerade die Kollegen, die schon lange fertig sind und die vielleicht ein bisschen betriebsblind sind, gerade die müssen auch angesprochen werden.
Das sehe ich tatsächlich auch so. Ich würde jetzt, ihr habt meine Schnipsel ja vorher schon gehört, ich würde euch jetzt noch mal zwei Schnipsel oder ich würde jetzt noch mal zwei Schnipsel einspielen, damit wir die noch mal als Gesprächsgrundlage für unser weiteres Gespräch haben.
Was ich halt festgestellt habe, ist, dass wenn ein Demenzkranker mit mir im Zimmer war, dass es da halt auch dann schon auch mal ein bisschen schwierig war, weil manchmal gibt halt auch dann der Patient mal ganz, ich sag mal, merkwürdige Laute von sich. Und man weiß halt natürlich nicht, was passiert jetzt gerade hier. Und bekommt es dann tatsächlich mit so einer gewissen Beklemmung zu tun? Ist zumindest meine Ansicht, ist zumindest jetzt mal so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ganz schlimm ist so eine Situation, was mir beim letzten Mal passiert ist, dass man gesagt hat, ja, der kann nicht seinen Zucker messen, weil der ist ja blind, ne? Und der hört ja auch nichts, ne? Und sein Elektrogerät ist ja ausgefallen. Und dass man dann hergeht und den Patienten auf eine Intensivstation packt, was mir passiert ist, um da nur die Blutzuckerkontrolle aufrechtzuerhalten, weil das Pflegepersonal dem Patienten mit Beeinträchtigung nicht zumutete, das selber zu machen. Ganz ehrlich gesagt, wenn ich das in meinen 50 Jahren Erfahrung mit Diabetes nicht selber gewusst hätte oder gelernt hätte, wäre ich heute schon gar nicht mehr da. Aber das hilft dann nicht, wenn der Patient es anspricht und sagt, ich kann es doch. Da sagen die Ärzte, nein, das machen wir nicht. Wir übernehmen nicht diese Verantwortung. Ich kann doch mal die Verantwortung für mich selber übernehmen. Das ist doch schon wieder eine Diskriminierung zu sagen, ich entscheide, was du kannst, und damit bin ich als Arzt, Pfleger oder wer auch immer derjenige, der mir mein selbstständiges Leben eigentlich wieder zunichte macht, mich also in eine Situation zwingt, wo ich meine Selbstständigkeit zurückfahren muss, weil man einfach gewisse Sachen nicht zutraut. Und das war beim letzten Aufenthalt schon ein dreitägiger zusätzlicher Aufenthalt auf einer Intensivstation, obwohl ich nichts hatte mehr. Meine Gallen-OP war durch, Schmerzpegel, der ging. Und da hätte man ohne weiteres auf eine Normalstation gehen können, aber da hieß es dann, nee, die Normalstation kann das nicht und Sie können es nicht. Also dementsprechend müssen Sie in der Versorgung in der Intensivstation bleiben. Und jeder, der schon mal da war, weiß, was für Einschränkungen das heißt.
Ja, und wir vier, die wir uns hier jetzt gerade unterhalten, haben ja alle Intensiverfahrung und wissen ja, was es heißt, auf einer Intensivstation zu sein. Also für die Patienten ist es natürlich dort unruhiger. Aber ist es denn tatsächlich so, dass die Patienten, also ein blinder Patient, das auf der Normalstation nicht selber durchführen darf, diese Blutzuckermessungen? Also das muss ich jetzt einfach mal an euch geben, die ihr noch in der Pflege arbeitet. Ich bin seit längerem raus. Ich war sehr erstaunt und echt eigentlich auch wirklich ein bisschen erschrocken über diese Äußerung.
Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht verstanden, weil wenn die Normalstation, also wenn sie dem Patienten, der das sein Leben lang schon selber macht und der ja in Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie die rechtliche Seite da aussieht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man den Patienten da mehr oder minder in der Klinik entmündigen kann und den so etwas nicht mehr selber machen lassen. Und muss es ja auch gar nicht unbedingt, aber also ich sage mal, in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwo eine Station gibt, wo die Pflege den Blutzucker nicht messen kann. Also dafür muss man nicht auf eine Intensivstation. Das hört sich ein bisschen komisch an.
Also mir geht es da wie dir. Also ich sehe es auch so, dass es eigentlich kein Grund ist, einen Patienten auf der Intensivstation zu behalten. Vor allem, wenn er sagt, er macht das seit Jahren selber. Er redet davon, dass er seit 50 Jahren Diabetiker ist und immer seine Kontrollen selber macht. Und also mich hat wirklich diese Äußerung...
Aber ich finde die Äußerung auch ganz schwierig und ja, weiß auch noch nicht, wo ich die eine... Und aber er hat ja davon gesprochen, dass das Gerät irgendwie kaputt war. Also es wurde irgendwie gesagt, das Gerät war kaputt. Und dann ist man ja als Blinder, wenn das Gerät, die Sprachausgabe oder sowas kaputt ist, Iris, das kennen wir, dann sind wir schnell aufgeschmissen. Und dann, warum auch immer die Station nicht in der Lage ist, den Blutzucker dreimal täglich zu messen oder wie oft das dann sein muss bei dem individuellen Patienten, den Patienten auf die Intensivstation zu legen, das ist schon... Naja gut, dann kann man immer noch sagen, es wurde was gemacht und es wurde so gemacht, dass wirklich für den Patienten top gesorgt wird und rund um der Blutzucker bestimmt werden kann. Aber Ja, also wenn das Gerät kaputt war, ja, dann bleibt noch die Frage, warum kann die Station das nicht? Also ich finde, das geht jetzt auch ein bisschen weit und die Äußerung an sich finde ich ein bisschen schwierig und ich finde auch die Äußerung mit der Diskriminierung, es wird zu schnell, zu früh nach Diskriminierung geschrien. Wir haben vorhin darüber gesprochen, man muss einfach mal reden, in den Austausch kommen. Mhm. Und nicht immer gleich Diskriminierung schreien. Jeder Behinderte, jeder Mensch irgendwie hat so seine eigenen Bedürfnisse und jedem ist was anderes wichtig. Und ich finde auch, als Blinder kann ich mich über viele Dinge aufregen, die nicht gut laufen. Aber dann kann ich mich auch vielleicht dranhalten. Ich sollte für mich oder jeder Behinderte sollte auch eigentlich irgendwie für sich dann gucken, was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Was hilft vielen? Oder was ist wirklich nur für mich nett und kann ich dem Ganzen vielleicht ein bisschen entgegenkommen? Also ich tue mich mit der Aussage ein bisschen schwer.
Ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du tust dich mit der Aussage schwer. Also du sagst, er pocht zu sehr auf sein Recht, aber er pocht ja auch auf sein Recht auf Selbstbestimmung, sage ich jetzt mal.
Das ist richtig.
Genau, so und da wollen wir ja hin. Und ich sehe auch genau das, was du siehst. Es ist nur ein zweischneidiges Schwert. Ne? So, zum einen muss das Krankenhaus eine Sicherheit darstellen. Ne? Das Gerät ist nicht einwandfrei nutzbar, kann erst dann wirklich bewerkstelligen. Und dann die andere Seite, wir können es jetzt nur bewerkstelligen, indem wir ihn auf die Intensivstation legen. Ich habe jetzt diese Äußerung ja schon vor ein paar Tagen gehört und habe auch drüber nachgedacht, wie hätte man das denn vielleicht anders lösen können? Man hätte ja auch sagen können, Herr XY, wir vereinbaren Zeiten. Kommen Sie doch bitte dann und dann an den Stationsstützpunkt, wir messen den Blutzucker.
Ja, ne? Weil soweit hörte sich das ja auch fit an, OP war durch, alles gut. Das sehe ich genauso. Und auch da, also du hast recht, die Selbstbestimmung bin ich ja auch ganz, da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber dann kann er reden. Dann kann ich immer noch quasi einen Tanz veranstalten und sagen, nein, ich kann das selber, lasst mich das doch bitte selber machen, aber nicht nach Diskriminierung rufen.
Ja, ist das Gerät kaputt, wo er es mir selber macht, dann kann er es nicht machen. Dann macht die Normalstation das. Und wenn das eine Indikation für die Intensivstation ist, frage ich mich, wie groß diese Intensivstation ist. Weil wenn solche Fälle da hinkommen, dann, nochmal, komisch, kann ich mir nicht vorstellen.
Also unter monetären Gesichtspunkten ist das durchaus nachvollziehbar. Ne? Und wenn man bei der Krankenkasse schläft, dann wird das abgerichtet. So.
Ich würde gerne jetzt einmal die Äußerung wechseln. Wir haben ja vorher auch noch den jüngeren Patienten gehört, der neben einen demenzkranken Menschen gelegt wurde. Und er hat mir während des Interviews immer gesagt, ich habe nichts gegen Demenzkranke, ich habe nichts gegen Demenzkranke. Aber Iris, ich hatte wirklich richtig ein bisschen Angst, weil ich habe neben dem gelegen und der ist vollblind. Ich konnte überhaupt gar nicht sehen, was passiert da neben mir. Und er hat darum gebeten, dass er bitte nicht mehr neben diesem Menschen liegen muss, weil er es nicht einschätzen kann und es wurde nicht drauf eingegangen. Und er hat wirklich drunter gelitten. Und also, was würdet ihr solchen Menschen dann mit auf den Weg geben? Wie könnten sie es denn dann vielleicht auf einem guten Wege mit Kommunikation doch erreichen, dass man vielleicht das Zimmer doch wechselt?
Da würde ich gerne was zu sagen, weil das ist ein allgemein großes Problem. Richtig dargestellt, er möchte ja auch den Demenzkranken nicht diskriminieren, genauso wenig wie er diskriminiert werden möchte. Aber ob sehbehindert, hörbehindert, gesund, komplett, keine Behinderung, wenn man in einem Zimmer mit demenzkranken Menschen zusammenliegt, die keine Ruhe haben, die sehr, sehr unruhig sind, die teilweise vielleicht auch rufen, schreien. Das hört sich ganz schlimm an, wenn man das so sagt. Das ist ja niemandem zumutbar. Aber so ist es letztendlich auch, weil neben dem Krankheitsbild der Demenz gibt es gerade im Krankenhaus auch die Diagnose des Delirs. Und nicht wenige Patienten bekommen ein Delir aufgrund von Unruhe im Krankenhaus, Intensivstation sowieso, wegen der Geräuschkulisse. aber auch auf der Normalstation, wenn Sie ein Zweibett- oder ein Dreibettzimmer haben und da ist ein Patient oder eine Patientin, die sehr unruhig ist, dann kann ich da vielleicht oder habe vielleicht weniger Ängste, wenn ich sehen kann und hören kann und keine Probleme habe. Aber nichtsdestotrotz ist das auf Dauer einfach ja nicht gesundheitsfördernd und da muss es auch Lösungen für geben. Und als sehbehinderter Mensch, natürlich, wenn ich nicht sehen kann und ich höre ständig irgendwelche Dinge, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was einem da im Kopf vorgeht. Und das ist keine Diskriminierung und das soll auch überhaupt nicht so klingen, aber es ist ein Problem und dieses Problem ist existent.
Ja, aber ich sehe es tatsächlich jetzt so, also weil ich wirklich auch mit ihm gesprochen habe und also er sagte, wie gesagt, ich möchte den nicht diskriminieren und ich habe nichts gegen demente Menschen und das ist eine Krankheit und so. Aber der hatte wirklich, der sagte zu mir, ich habe richtig Ängste gehabt und es hat nicht geklappt, dass er verlegt wurde. Nochmal die Frage an euch, was hätte er denn tun können, damit es vielleicht klappt?
Das mag an sicherlich auch an der Größe des Krankenhauses liegen. Aber einen sehbehinderten oder blinden Patienten zu einem dementen Patienten in ein Zimmer zu legen oder sehbehinderte Menschen in ein Zimmer zu legen, wo ein enorm hoher Altersunterschied besteht, das ist einfach von der Klinik oder von der Station nicht vernünftig geregelt. Da muss man Rücksicht drauf nehmen. Man nimmt auf alles Rücksicht und das ist ein gerade für Sehbehinderte, die aus ihrer gewohnten Umgebung heraus müssen in eine fremde Umgebung, ist es gerade diese Zustände sind einfach eine Zumutung und da hat niemand zu Ende gedacht. Und das würde ich mir auch wünschen, dass man einfach mal über den Tellerrand rausguckt und auch reagiert, wenn besondere Umstände bei den Patienten vorhanden sind. Da muss ich drauf reagieren können. Das ist doch gerade elementar in unserem Beruf.
Ich schließe mich beiden Vorrednern an und zu deiner Frage, Iris, was hätte er machen können? Also es ist wahnsinnig schwierig. Er hat scheinbar mit der Station gesprochen, mit der Stationsleitung, mit dem Personal dort und das hat nicht gefruchtet. Viele Häuser haben eine Patientenbeschwerdestelle. Ob man aktuell denn direkt da reinrennt. Ich kann den Patienten total verstehen und ja, ich schließe mich auch, wie gesagt, beiden Vorrednern an. Ich glaube, dann muss man auch sehr, sehr energisch vorgehen und vielleicht ja, irgendwie höhere Instanzen direkt wählen. Aber ansonsten, ja.
Also ich habe jetzt. Ja, ich habe jetzt den Menschen, mit dem ich gesprochen habe, tatsächlich so eingeschätzt, dass er dafür nicht der Typ ist, dass er gleich an höhere Instanzen geht, ne, sondern dass er eher sagt so, ach Mensch, dieser arme Mensch und eigentlich will ich das ja auch nicht und so. Aber tatsächlich
das ehrt ihn ja auch, aber
eine Station in einer Klinik, die etwas auf sich hält, würde solche Zustände gar nicht erst aufkommen lassen.
Ja, ich nicke hier. Ich habe gedacht, es redet mitdenken. Noch einer von euch weiter.
Wenn Leute mitdenken, passiert sowas nicht. Das ist ja, das soll ja auch schon mal vorgekommen sein, dass man eine Schwangere mit einer Frau mit Fehlgeburt zusammenlegt. Das ist halt auch so nicht zu Ende gedacht.
Ja.
Und eine Entbindende mit einer Frau mit Fehlgeburt. Das sind einfach so nicht zu Ende gedachte Situationen.
Ja, für alle Beteiligten nicht schön. Wir haben jetzt schon ganz viel von Kommunikation geredet. Kommunikation mit, also vom Sehbehinderten, mit der Station und so weiter. Ich möchte euch jetzt eine kleine Begebenheit erzählen und vielleicht kennt ihr es auch. Also ich war selber neulich im Krankenhaus und habe das erste Mal als sehbehinderte Person das Krankenhaus kennengelernt. Und ich war schon so ein bisschen überrascht, sag ich mal. Also tatsächlich musste ich hin, weil ich Schmerzen hatte und ich bin dann an den Schalter einer Notaufnahme gelaufen und ja, wurde dann erstmal auf eine Trage verfrachtet, wo man mir dann auch eine Infusion gelegt hat, damit ich ein bisschen Flüssigkeit kriegen konnte und so. Und irgendwann merkte ich, also ich hatte dann mit einer Schwester gesprochen und hatte ihr meine ganze Symptomatik gesagt und irgendwann merkte ich, es kommunizierte keiner mehr mit mir, sondern es wurde über mich kommuniziert. Ja, wir bringen Sie jetzt mal zur Gynäkologie, wir bringen Sie jetzt mal zur Urologie und dann ging es los und ich sage, ja Moment, aber ich kann ja laufen und das geht schon und so. Nein, wir fahren Sie. Und ja, dann wurde ich da irgendwo abgestellt und irgendwann kam dann ein Oberarzt und sagte, warum liegt sie denn auf der Trage? Da sprach er dann den Pfleger an, der neben mir stand. Und dann habe ich nur gesagt, so, weil man sie nicht laufen lässt. So, und ich habe gedacht, so, warum redet denn keiner mit mir? Also, ne, ich bin da zwar mit Langstock reingelaufen und so weiter, aber ich habe doch noch einen Kopf und ich habe Ohren und ich habe einen Mund und ich kann doch für mich selber sprechen. Empfindet ihr das so? Macht man das bei Menschen, die ein Handicap haben, schneller, dass man über sie redet als mit ihnen? Warum ist das so?
Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist tatsächlich, oder das ist so. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wenn ich das mitkriege, sage ich auch schon mal, ich kann nur nicht gucken, ich bin nicht doof. Ich weiß es nicht, weil ich habe da keine Erklärung für. Das ist total oft. Und dann wird einfach, andere meinen, man müsste das Denken, das Handeln total übernehmen. Wie oft laufe ich in den Bus rein und irgendjemand greift aus der Seite an mich ran, zieht mich zu sich hin, da können sie sitzen. Ich keine Ahnung.
Aber warum ist es gerade in den Krankenhäusern auch oft so oder bei Ärzten?
Ich finde, das ist überall so. Also das will ich gar nicht so speziell auf
Kliniken. Weil sie helfen wollen und weil sie das gerne machen, weil sie aber nicht wissen, wie und weil sie nichts falsch machen, übernehmen sie alle Handlungen. Und indem sie denken, das ist alles gut so und sie meinen es ja auch gut, aber sie machen es halt falsch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade in den Akutkliniken mit einem geringeren Anteil an sehbehinderten Menschen oder blinden Menschen das lernen müssen. Und das verinnerlichen müssen.
Also sind wir tatsächlich wieder bei dem Schulprojekt, was auch in die innerbetrieblichen Fortbildungen gehen sollte.
Das ist das A und O. Es betrifft ja nochmal, auch wenn es um die Sehbehinderung geht, aber im Allgemeinen, es ist ja auch umgekehrt, wenn Sie Pflegekräfte haben, was ja auch in Deutschland immer mehr praktiziert wird, die aus dem Ausland kommen, die dann hier oder die Sprache lernen und letztendlich man schon hört, dass sie noch Probleme mit der Sprache haben, die aber jedes Wort verstehen und sich auch klar äußern können. Wenn da gibt es ganz, ganz viele Patienten, die denken dann, derjenige oder diejenige hat keine Ahnung und weiß nicht, was sie da tut. Und dabei ist das eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, kann halt nur die Sprache nicht so gut. Und wenn jemand schlecht hört und dementsprechend vielleicht auch mit der Sprache ein bisschen Probleme hat, das Problem ist, glaube ich, gerade bei Menschen mit Behinderung, dass man dann auch, wie bei dir, Iris, wie du das schilderst, dass du gar nicht einschätzen kannst, was jetzt für dich wichtig ist und dass man dich damit quasi entmündigt, so wie du es auch empfunden hast, nur weil man denkt, so, die ist behindert, ne? In welcher Form auch immer, und das müssen wir jetzt für die tun. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Und ja, ich glaube, du hast das gerade gesagt, oder Christian, es läuft alles darauf raus, dass das einfach viel zu wenig in Unterrichten, in Fortbildungen kommuniziert wird, weil es halt selten ist. Wahrscheinlich, weil es zu selten ist und man das jetzt nicht als großes Problem ansieht. Aber wir hören es ja jetzt immer wieder und wir sind ja auch sehr stark in der Diskussion. Es ist schon ein Riesenproblem für die Betroffenen. Und das ist relativ einfach zu lösen, indem man es mit in den Unterricht reinnimmt.
Indem man es mit in den Unterricht reinnimmt und indem man als Betroffener vielleicht auch seine Wünsche und Bedürfnisse nicht erst formuliert, wenn man zu Hause ist, sondern auch schon dem Pflegepersonal direkt gegenüber.
Unbedingt.
Weil ich glaube, das ist das A und O, wenn wir miteinander kommunizieren, dann macht es so viel leichter. Also wenn ich sage, ich habe den und den Bedarf, ich kann es nicht lesen, ich brauche Hilfe beim Formulare ausfüllen, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, habt ihr gesagt, so, ja Mensch, dann kann man sich auch an dieses Management-Zentrum wenden und die füllen das vielleicht schon mit einem aus oder man besorgt sich einen Angehörigen. Aber auch da kann ich euch sagen, kommen die Einwände von den Betroffenen, dass es nicht geht, dass sich die Angehörigen immer zu frei nehmen, um irgendwelche Formulare auszufüllen. Also ich habe mich mit einem Patienten unterhalten, der sagte, ich hatte jetzt in den letzten 3 Jahren 20 Krankenhausaufenthalte. So viel Urlaub kann mein Mann gar nicht nehmen, damit er mit mir dahin fährt. Ne? Also es ist manchmal tatsächlich auch nicht von den Angehörigen immer zu leisten. Und ich habe mich bei dem Interview gefragt, früher, als ich noch gearbeitet habe, da gab es die grünen Damen. Gibt es die eigentlich noch? Also es sind so Damen gewesen, die sind durch die Klinik gelaufen und haben sich einfach mit den Patienten unterhalten und haben auch mal Hilfestellungen angeboten, eben was vorlesen. Ne? So, und da habe ich gedacht, wäre das nicht eine coole Möglichkeit, wenn man diese grünen Damen nutzen würde, wenn ein blinder Mensch da ist und ja, der braucht Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars. Gut, nun ist es keine Fachkraft, sondern es ist eine Ehrenamtlerin, die durch das Krankenhaus geht. Aber die kann ja wie ein Angehöriger auch das Formular vorlesen und mit dem zusammen ausfüllen und ankreuzen. Gibt es die noch?
Ja, die gibt es noch. Und die Idee ist gut. Und es wäre ein einfaches. Die sind natürlich nicht rund um die Uhr da, aber man kann ja an der Pforte oder wo drüber es gesteuert wird, das ist in den Krankenhäusern, glaube ich, verschieden, einfach danach fragen. Aber Iris, vielleicht wäre eine Frage von mir jetzt mal. Wäre es eine Hilfe, wenn man auch den, in dem Fall sehbehinderten Menschen, sagen würde, wenn du in eine Klinik kommst, sei auch du mutig und kläre direkt ab, damit man solche Erfahrungen nicht macht, dass man darauf hinweist, ich bin sehbehindert, aber ich möchte Ihnen direkt mitteilen, ich kann sonst alles, ich bin klar im Kopf, ich bin klar bei Verstand, Sie können ganz normal mit mir umgehen, bevor man die offene Trage legt, ich bin gehfähig, ich kann das alles, bitte behandeln Sie mich nicht, als wenn ich irgendwie anders krank wäre, ich sehe halt nur schlecht oder gar nichts. Dass man diese Sachen vorher sagt oder das ist ja auch Kommunikation.
Ich denke, die Idee ist ganz gut. Ich erkenne jetzt gerade das, was ich gerade erzählt habe, wieder. Und ich sage dir, ich war in dem Moment, war ich so überfahren. Ich war bei einem Seminar und musste dann da in dieses Krankenhaus und hatte schon im Kopf, eigentlich fährt mein Zug in 5 Stunden und wie soll ich das alles schaffen? Wie soll das gehen? Und ich war in dem Moment so perplex, dass es mir überhaupt nicht, also im ersten Moment gar nicht aufgegangen ist, ich muss da jetzt was zu sagen. Und ich kann mir auch echt vorstellen, dass viele, wenn sie in die Klinik kommen, das ist ja auch so ein Ausnahmezustand, das hat ja auch einen Grund, warum man in eine Klinik kommt, dass man auch in so einer Paralyse manchmal einfach drin ist, dass man im ersten Moment seinen Bedarf noch gar nicht so äußern kann. Also, ne, so, das, weil man einfach, man hat Angst, man ist verunsichert und so weiter. Das ist was anderes, wie wenn ich jetzt zu einer geplanten Situation ins Krankenhaus gehe. Ich weiß, ich muss mir einen Gallenstein entfernen lassen. Ja, das ist eine geplante Sache und das kann ich vorbereiten. Da kann ich mir den Termin weit im Voraus holen. Und das hatte mir auch eine Betroffene im Vorgespräch erzählt. Sie hat das alles abgeklärt. Sie hat alles gesagt, wie sehe ich, was für einen Bedarf habe ich. Und daraufhin hat es auch wirklich sehr, sehr gut geklappt im Krankenhaus. Aber in der Notfallsituation oder in der Situation, wo es nicht planmäßig ist, wo es für mich schnell geht, wo ich verunsichert bin, da sehe ich die Probleme.
Das Problem ist und bleibt die Kommunikation, die klare Kommunikation, und Handlungsanweisungen in den Kliniken, wie Thomas das eben sagte, wenn so jemand kommt, also wenn so jemand, das ist natürlich falsch gesagt, wenn jemand mit einer Sehbehinderung oder einer völligen Erblindung kommt, dann muss schon an der Pforte reagiert werden und dann muss ein Prozess in Gang gesetzt werden, der standardisiert ist und der es dem sehbehinderten, blinden Patienten so angenehm wie möglich macht. Und das muss damit enden, dass der Patient ein Zimmer zugewiesen bekommt mit einem möglichst gleichaltrigen Patienten oder mit einem Patienten, der durchaus auch in der Lage sein kann, mal eine Handreichung zu machen und zu wollen. Das wäre der Idealfall. Und natürlich engagiertes Krankenpflegepersonal, die den Bedarf erkennen und sich damit auch auseinandersetzen und auch in einer Dienstübergabe für den Patienten mal 2 Minuten mehr Zeit einräumen und damit allen klar ist, auf was es ankommt.
Das waren sehr schöne Worte. Jetzt haben wir schon so viel über Negatives gesprochen. Ich möchte jetzt aber gerne noch mal eine Situation einspielen, was super gelaufen ist in einer Klinik, weil so kann es dann auch gehen, wenn die Kommunikation im Vorfeld stimmt.
Als ich zur Reha-Maßnahme im Thüringischen war, da habe ich tatsächlich eine Klinik vorgefunden, die hat von Anfang an dafür gesorgt, dass ich überall hinkam, dass ich auch das hören konnte, was ich hören musste, dass das Essen da entsprechend auch gebracht wurde. Also das sind schon Situationen, wo mal es sehr positiv ist. Ich konnte sogar bei dieser Reha-Maßnahme mein Führhund mitnehmen, nachdem ich vorher bei über 20 Reha-Kliniken nachgefragt habe und es da sehr absurde Ablehnungen gab, von der Hund könnte ja Corona kriegen und dann würde er die ganzen Patienten anstecken. Und also es ist schon, man wird schon erfinderisch, um einen Führhund aus einer Klinik abzulehnen.
Ja, ich finde, das ist doch schon mal eine ganz positive Aussage und ich denke, das ist auch aufgrund von vorheriger Kommunikation so positiv gelaufen. Ich hatte dann auch die Makromedia-Studentinnen und Studenten und ich, wir hatten dann auch die Betroffenen gefragt, wenn ihr eure Wünsche bei Politikern äußern könntet, was würdet ihr euch denn wünschen? Was wäre das? Und die spiele ich jetzt auch ein, bevor ich dann die Frage an die Krankenpfleger gebe.
Dieser Podcast soll ja eine bestimmte Adresse haben und an diese Adresse möchte ich appellieren, doch wirklich die Regeln der Barrierefreiheit gesetzlich zu verankern. Auf freiwilliger Basis kann es nicht funktionieren, weil es gibt so viele Einflussgrößen von außen, die es letztendlich verhindern, dass man hier eine freiwillige Leistung umgesetzt bekommt. Es muss eine Vorgabe sein, ähnlich wie mit dem Assistenzhundegesetz, dass sowohl die ärztlichen, ja, sprich die Ärzte, wie auch das Pflegepersonal eine Verpflichtung haben, dass sie eine Ausbildung durchlaufen, wo das auch mit Bestandteil ist. Wie gehe ich mit einem Menschen mit Behinderung um? Wie gehe ich mit einem fast taubblinden Menschen um? Dass man weil das wissen die Ärztinnen und der Pflegepersonal nicht. Die haben teilweise da ein, zwei Stunden Schulung gehabt, das war alles. Und das muss gesetzlich werden. Das muss eine Vorgabe seitens des Gesetzgebers sein. Ich bin kein Mensch, der sofort nach der gesetzlichen Regelung ruft, aber in diesem Falle ist es wirklich so, auf freiwilliger Basis läuft es nicht. Das ist so ähnlich wie die Barrierefreiheit, Zugänglichkeit der Arztpraxen. Auch da läuft es nicht auf freiwilliger Basis.
Da gibt es tatsächlich einen Wunsch. Da gibt es tatsächlich auch einen ganz großen Wunsch, den ich da hätte. Ja, dass einfach zum Beispiel, wenn jemand eine Reha machen möchte und auf der Suche ist, verzweifelt auf der Suche ist, habe ich schon erfahren, dass es da halt Kliniken gibt, die riesig sind, die wirklich ganz, ganz, ganz groß sind. Und da werden wohl keine Blinden aufgenommen. Und da wäre es halt schon tatsächlich ganz gut. Das fände ich wirklich sehr, sehr gut, wenn man da halt auch irgendwie versuchen könnte, etwas zu ändern, dass halt auch blinde Menschen es leichter haben, eben auch eine Reha-Klinik zu finden, auch wenn es eine größere Reha-Klinik ist.
Ja, das waren die Wünsche von den Betroffenen. Und ihr drei, welche Wünsche würdet ihr denn formulieren, wenn ihr sie bei den Politikern äußern könntet? Christian 1, fang doch mal an.
Das ist schwierig zu beantworten. Sich von Politikern was zu wünschen, da bin ich kein Freund von. Politiker brauchen Fakten an die Hand, an denen sie sich orientieren sollten und können und wollen. Und das betrifft so viele Bereiche, aber wie der Vorredner sagte, eine gesetzliche Verankerung in der Barrierefreiheit mit Verpflichtungen ist manchmal unabdingbar.
Jan 2, was wäre dein Wunsch?
Ich halte mich einfach weiter an dieses Pflegecurriculum, was mit Umstellung dieser Ausbildung, dieser generalistischen Ausbildung, ja, sehr unflexibel geworden ist, dass die Schulen da doch mehr Handlungsspielraum haben. Vielleicht haben sie ihn auch und sagen es mir nicht, aber da sprechen ja eigentlich alle Schulen gleich, dass dass solche Themen einfach unproblematisch mit reingenommen werden können und das vielleicht tatsächlich auch ins Curriculum mit aufgenommen wird. Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ja, dass man da einfach von der Politikseite aus einfach, es ist ein praktischer Beruf und das kann man nicht immer alles irgendwie schriftlich festhalten und so wird das gemacht und wenn das so nicht gemacht wird, dann ist die Ausbildung nicht regelkonform. Das finde ich schwierig.
Thomas, was wäre dein Wunsch?
Ja, eigentlich das, was Christian Zweig gerade gesagt hat. Passt alles wunderbar, was das Curriculum, das Neue angeht. Fragen Sie mal, wie sagt man immer so schon, die Leute, die sich mit der Praxis auskennen, in der Praxis auskennen, fragen Sie mal die Bildungszentrumsleitungen, die Pädagogen, die Pflegekräfte auf den Stationen. Also da sind viele Sachen im Argen, viele Dinge, die in der Praxis halt enorm wichtig sind, sind weniger geworden. Sachen, die weniger wichtig sind, werden wichtig gemacht. Und da fällt mit Sicherheit dieses Thema Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus. Das ist ein Riesenthema, weil halt es nicht so häufig vorkommt. Gerade da muss ich besser darauf vorbereitet sein. Und nochmal, ich glaube, das würde prägend sein, wenn 2-3 Mal zu jeweils einer Doppelstunde Menschen mit Behinderung ihre Erfahrungen in der Klasse vortragen können und letztendlich daraufhin Auszubildende oder halt auch fertige Pflegekräfte in Fortbildungen da nochmal ein bisschen sensibilisiert werden. Und ob man das jetzt gesetzlich regelt, ja, ich glaube, manche Sachen lassen sich einfach nicht anders regeln, aber ich würde es mir wünschen, dass das auch ein bisschen mehr verankert wird, ja.
Vielen Dank, ihr drei. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre es, dass bestehende Strukturen manchmal ein bisschen aufgebrochen werden und dass der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt wird und nicht mehr die Gewinnorientierung. Genau, und wenn ich mir was wünschen dürfte an unsere Hörerinnen und Hörer und auch an das Pflegepersonal, kommuniziert miteinander. Das macht das Leben manchmal viel, viel leichter. Das Pflegepersonal kann nicht wissen, was wir für Bedarfe haben, und wenn wir sie nicht äußern, und kann dem dann auch eigentlich nicht gerecht werden, wenn sie es nicht wissen. In dem Sinne, ach, und an das Pflegepersonal, seid neugierig, wir beißen euch nicht. Im Gegenteil, ich glaube, wir erklären eigentlich fast alle ganz gerne. Und in dem Sinne bedanke ich mich nochmal bei euch dreien, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Ich fand es total spannend, die Diskussion. Ich fand auch den Input, den ich vorher von Betroffenen bekommen habe, total interessant. Und ich könnte mich eigentlich noch zu ganz vielen Themen mit euch unterhalten, aber das würde den zeitlichen Rahmen jetzt und hier sprengen. Und deshalb verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr meine Gäste gewesen seid.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Und damit sage ich dann auch Tschüss zu den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Blind verstehen.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de. Oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OKO-Vision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OKO-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de.